SRF 1.
Hugo Chavez, die Ikone der Linken in Lateinamerika, ist tot. Venezuelas Präsident hat während 14 Jahren einen strikt sozialistischen Kurs verfolgt und andere linke Regierungen und Länder wie etwa Kuba mit Ölmillionen unterstützt. Was hat das dem Land gebracht? Was den Armen und was seinen politischen Gegnern? Unser Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann hat Antworten. Er ist nun Gast von Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Uli Achermann, gestern ist der Hugo Chavez gestorben. Wie hat Venezuela darauf reagiert? Sehr schockiert, mit vielen Tränen. Wie hat es reagiert?
Ja, Venezuela hat sehr emotional reagiert. Das hat angefangen beim Vizepräsident Maduro, der die Todesbotschaft eigentlich fast nicht hat verkünden konnte. Er hat selber fast gesprüht und sind ihm Tränen gekommen. Und das Ganze hat sich dann fortgesetzt auch mit der Bevölkerung, also mit dem Teil, wo der Chavez gewählt hat. Dort sind die Leute spontan auf die Strasse gegangen, sind auch in Tränen aufgelöst gewesen, haben sich versammelt und wirklich versteinerte Mienen gemacht. Irgendwie haben sie es nicht können glauben, dass der Chavez jetzt gestorben ist. Und zwar hat das natürlich auch zu tun mit der Informationspolitik von der Regierung, wo halt die Bulletin zum Gesundheits- oder Krankheitszustand von Hugo Chavez irgendwie mit dem Tropfenzähler verabreicht hat. Und es hat letzte Woche eine Umfrage gegeben und dort ist herausgekommen, dass 2 von 3 Chavez-Wähler das Gefühl hatten, der Hugo Chavez komme noch mal zurück an die Macht.
Ah, das heisst, man hat im Ausland eigentlich ein schlechteres oder realistisches Bild von seiner Krankheit gehabt als Venezuela selber.
Ich glaube schon, weil wir haben einfach müssen die Informationen eine Art verdichten, um ein möglichst realitätsnahes Bild. Und das hat halt schon dazu geführt, dass man gesagt hat, unter Chavez steht es schlimm. Und vor allem in dem Zeitpunkt, wo er dann offenbar beschlossen hat, aus Kuba zurückzukehren nach Venezuela, da hat man dann gesehen, dass es offenbar zu Ende geht.
Das Spital, wo er gestorben ist, ist offenbar zum Wallfahrtsort geworden. Sie haben die Tränen vorher angesprochen, die emotionale, sehr emotionale Beziehung zwischen dem Hugo Chavez und mindestens einem Teil von seinem Volk, ist sicher etwas Typisches. Warum eigentlich die emotionale Beziehung?
Ich glaube, es gibt 2 Ebenen, die man muss im Blickwinkel haben in dem Zusammenhang. Der Hugo Chavez ist sicher so etwas wie ein Landesvater gewesen, mindestens eben für den Teil, wo ihn gewählt hat. Der Hugo Chavez hat 14 Jahre lang eine Art Sozialpolitik mit dem Schöpflöffel gemacht, hat einen Haufen Geld, hat einen Haufen Gaben unter die Leute gebracht. Das hat ihn natürlich beliebt gemacht, das hat seine Popularität irgendwie unterstützt. Und dann gibt es aber eben auch noch eine 2. Ebene und die wird meistens vergessen. Dort geht es eher um politische Belange. Der Hugo Chavez war eben der, der nach einem neoliberalen Abenteuer in Venezuela das Thema Armut, das Thema Not und Elend wieder zurückgeholt hat in die politische Agenda. Und er war dann der, der den verarmenden Massen in Venezuela plötzlich wieder eine Art Stimme gegeben hat, ein Gesicht und vielleicht eben auch ein bisschen eine Würde.
Dazu hat ja auch gehört, dass er stundenlang hat reden konnte. Jeden Sonntag 378 Mal hat er so eine Rede gehalten, habe ich gelesen. Das war ja so ein bisschen eins von seinen Markenzeichen gewesen. Sind Sie dort, Uli Ackermann, mal dabei gewesen bei so einer Rede?
Ja, ich bin ein paar Mal dabei gewesen in dem «Hallo Präsidenten», wo Sie da anschneiden. Ich habe den Hugo Chavez auch bei anderen Auftritten, Wahlkampfauftritt natürlich dann live erlebt. Und das ist immer sehr unterhaltsam gewesen. Es ist ja nicht einfach, jemandem stundenlang zuzuhören. Und beim Chavez ist das aber gegangen. Also er war ein ganz begnadeter Selbstdarsteller gewesen, eine Art so ein Abendunterhalter, der politische, ideologische Botschaften hat können vermengen mit Witz und mit unterhaltsamen Noten. Also da ist er wirklich ein absoluter Meister gewesen.
Ist er auch, um es negativ zu sagen, eine Art Politklon gewesen?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gar negativ. Ich würde sagen, es ist eben so ein bisschen der Abendunterhalter gewesen, auch noch. Der Chavez hat immer wieder zum Mikrofon gegriffen, obwohl er eigentlich nicht gut hat können singen. Aber das hat ihm nicht geschadet. Das hat ihm im Gegenteil grosse Sympathien eingebracht.
Und so in der Charakterisierung, autoritäre Polterer, habe ich gelesen, würden Sie sogar sagen, Diktator?
Nein, Diktator auf keinen Fall. Venezuela war ein autoritär regierter Staat unter Chavez. Aber sicher keine Diktatur. Zu einer Diktatur gehören Ausgangssperren, gehören politische Gefangene. Das hat es in Venezuela in dem Sinn nicht gegeben.
Wenn wir noch schnell bei der Person bleiben, von dem Hugo Chavez, von dem charismatischen Staatschef, Präsident, woher ist er eigentlich groß? Was für ein Verhältnis?
Ja, der Hugo Chavez war ein Kind vom Land gewesen. Aus ganz einfachen Verhältnissen ist er gekommen. Er ist bei seiner Großmutter aufgewachsen, weil seine Eltern offenbar die Mittel nicht gehabt haben, ihn auch noch aufzuziehen. Und er hätte gerne Baseballspieler werden. Das ist in Venezuela eigentlich der populärere Sport als der Fußball. Das ist dann irgendwie nicht gegangen. Und dann ist er halt ins Militär gegangen und hat dort dann angefangen, Karriere zu machen.
Das ist dann sehr schnell gegangen. Er ist dann Offizier geworden, Berufsoffizier. Hat 1992 schon mal geputscht und ist dann 1998 zum Präsident gewählt worden.
Ja, das ist so abgelaufen. Er war kurz im Gefängnis, dann begnadigt worden. Und dann hat er eigentlich erst angefangen, seine politische Karriere zu zimmern. Das war immer in Begleitung von seinen damaligen Putschkumpanen. Die sind dann auch Gouverneure geworden und er dann ist zum Präsident gewählt worden. Er hat angefangen im 99, im Februar. Und hat versprochen, er werde demokratische Reformen durchführen in Venezuela. Und da darf man nicht vergessen, in welchem Zustand sich das Land damals befunden hat. Also ein ganz reiches Ölland, aber eben auch ganz reich an vielen armen Leuten. Etwa 60% der Bevölkerung war damals arm gewesen. Und der Chavez ist wirklich mit offenen Armen so ein bisschen als der Retter der Nation gefeiert worden damals.
Eben das Retter-Image, oder ich habe jetzt gelesen, dass jetzt bis im Tod jemand gesagt hat, der Christus der Armen in Lateinamerika ist gestorben. Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber Sie haben es angesprochen, 60% sind arm gewesen, als er seine Präsidentschaft antreten hat. Die Armutsrate in Venezuela ist stark gesunken, 28% habe ich gelesen, 6 aktuell. Das kann man schon sagen, das ist sein grosser Verdienst.
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es anschauen will. Der Chavez hat tatsächlich erreicht, und das zeigen ja die Statistiken, dass die Armut stark gesunken ist. Die Frage in diesem Zusammenhang ist eher, wie nachhaltig das Ergebnis ist, das ihn eben sehr populär gemacht hat. Es gibt viele Leute, die sagen, das war nicht nachhaltig, was Hugo Chavez gemacht hat. Und zwar, weil alles an seiner Person hängt und von seiner Person abhängt. Und zweitens auch, weil alles aus der Ölkasse finanziert worden ist und das natürlich dann direkt mit dem Ölpreis, mit dem jeweiligen zu tun hat.
Auch Sozialhilfeprogramme hat es gegeben, wenn wir jetzt noch ein bisschen bei der positiven Seite bleiben. Für die Gesundheit der Leute ist gesorgt worden. Da sind auch kubanische Ärzte ins Land gekommen. Auf Venezuela für Bildung hat er geschaut. Für Wohnungen habe ich gelesen, beispielsweise hat er 200'000 Wohnungen gebaut. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, kann man dann sagen, dass Slums beispielsweise unter dem Präsident Hugo Chavez verschwunden sind?
Nein, gar nicht. Das sieht man ja von bloßem Auge, wenn man auf Caracas reinfährt. Die Slums, die gibt's immer noch, die kleben immer noch an den Hügel. Und das Wohnungsbaudefizit ist einfach so gross gewesen. Und der Chavez hat eben auch 12 Jahre lang überhaupt nicht oder fast gar nichts gemacht in dieser Hinsicht. Und hat dann das letzte Jahr, wo es um seine Wiederwahl gegangen ist, auf Teufel komm raus, Sozialwohnungen bauen lassen von iranischen Firmen, von weissrussischen Firmen. Und die ersten gehen schon bald wieder auseinander. Aber das hat ihm natürlich den nötigen Popularitätsschub gegeben, um nochmal gewählt zu werden.
Eben, er hat immer wieder die Klientelwirtschaft gefördert. Ich habe eine enorme Summe gelesen, 300 Milliarden hat er in 14 Jahren ausgegeben für solche Geschenke und Unterstützungsprogramme bis hin zu Haushaltsgeräten für 3 Milliarden, die er der Bevölkerung mal verteilt hat. Der, man kann ja sagen, Subventionspopulismus, der gehört dazu. Das ist ein Teil von dem, wie der Hugo Chavez regiert hat.
Absolut, das ist sicher ein Teil vom ganzen Kalkül gewesen. Der Hugo Chavez hat als Populist natürlich nicht nur die Sozialpolitik im Kopf gehabt, sondern eben auch die Macht und hat ganz, ganz entschieden immer wieder darauf eingearbeitet, dass er seine Wiederwahl kann garantieren kann. Und dafür sind ihm eigentlich alle Mittel recht gewesen.
Sie haben vorher gesagt, die Politik vom Hugo Chavez sei nicht nachhaltig sein in wirtschaftlicher Hinsicht. Negativ eben sicher die wirtschaftliche Situation von Venezuela, Gewalt, Korruption. Aber wenn wir jetzt erstmal bei der Wirtschaft bleiben, wie sieht es denn da im Moment aus wirtschaftlich?
Es sieht ein bisschen aus wie im hölzigen Himmel im Moment in Venezuela. Der Staat ist praktisch pleite, hat darum müssen abwerten, weil der Hugo Chavez so viel Geld ausgegeben hat aus der Staatskasse, eben, um seine Wiederwahl absichern. Das ist ihm gelungen. Aber Venezuela ist in einem schlechten, desolaten Zustand, vor allem die Wirtschaft. Die ganzen verstaatlichen Betriebe, die funktionieren nicht mehr, sind zum Teil pleite gegangen, zum Teil ist einfach Produktion eingestellt. Wenn man in die Läden geht, dann fehlen dann Haufen Grundnahrungsmittel, Mehl, Zucker, Öl und so weiter, auch Hygieneartikel, die gibt's einfach nicht mehr. Und gleichzeitig ist halt auch sonst noch vieles im Argen. Die ganze Lohnpolitik muss überdenkt werden. Also irgendwie, wenn man sich das Venezuela als Schiff vorstellt, dann rönt das wie eine Zeine. Es wird weitere Wirtschaftsmaßnahmen, härte Wirtschaftsmaßnahmen brauchen, zum Beispiel eine Benzinpreiserhöhung. Im Moment ist es so, dass man bei einem Auto einen 100-Liter-Tank für 9 Rappen auffüllen kann.
Wenn Sie sagen, die Lebensmittel, die fehlen, ist eigentlich erstaunlich, dass es nicht mehr Proteste in dem Fall gegeben hat.
Das hängt sicher damit zusammen, dass der Chavez zu seinen Wählern einen direkten, guten Zugang gehabt hat, dass man ihn irgendwie gelobt hat immer und das Gefühl gehabt hat, es seien alle anderen schuld an diesen Zuständen und nur nicht der Chavez. Aber ich glaube, jetzt, wo er nicht mehr rum ist und sein Nachfolger, der doch ziemlich hölzig wirkt und die populistische Gabe nicht so hat, jetzt kommen die Probleme.
Da kommen wir noch darauf zurück, auf die Nachfolge, wie das soll weitergehen in Venezuela, wird noch schnell bei der Bilanz bleiben und wir sind beim negativen Teil wirtschaftlich grosse Schwierigkeiten. Negativ auch Caracas ist die gefährlichste Stadt von Südamerika. 20'000 Mord allein 2011 habe ich eine Zahl da. Negativ auch Korruption. Da zeigen sich dann schon Grenzen auch von dem, was der Hugo Chavez hat können leisten.
Ja, ich glaube schon, das kann man schon so formulieren. Er hat bei vielem einfach versagt auch und über vieles ist ihm Kontrolle entglitten direkt. Das ist ganz bestimmt beim Thema öffentliche Sicherheit so. 20'000 Mörder macht aus Caracas die gefährlichste Hauptstadt auf der ganzen Welt. Und vieles andere hat er eben auch nicht mehr managen können. Aber man hat dann immer natürlich wieder so Gegenmanöver aufgebaut. In der Propaganda war der Chavez natürlich gut gewesen. Er hat ja auch einen riesen Apparat sich geschaffen für diesen Zweck und hat dann immer wieder gesagt, ja, das sind halt irgendwie die ausländischen Finnen, also vor allem die Imperialisten und damit sind Nordamerikaner gemeint gewesen, die US-Amerikaner. Und das hat bis jetzt irgendwie so ein bisschen den Deckel drauf gehabt, aber ich nehme an, eben, dass es dann über kurz oder lang schon zu Problemen kommt.
Wie steht er denn eigentlich da jetzt in Lateinamerika? Wie ist das in Ruf? Ich meine, in den Ländern, klar, wo unterstützt worden sind, wo Venezuela, in Kuba, in Ecuador oder auch in Bolivien ist er sicher positiv. Aber wie ist sein Ruf in Lateinamerika?
Ja, er ist schon der, der halt den Armen eine Stimme gegeben hat, und zwar über Venezuela raus. Das ist und bleibt sein Verdienst. Und darum hat er auch eben in vielen anderen Ländern, wo die Regierungen nicht unbedingt jetzt in der Nähe stehen, ideologisch vom Hugo Chavez, auch dort hat er Unterstützung. Man sieht das in Argentinien, man sieht es in Chile, eigentlich in vielen Ländern. Und sicher kommt dazu, dass natürlich die Länder, die direkt von ihm profitiert haben, jetzt relativ nervös werden. Also da ist vor allem Kuba natürlich der Hauptkandidat. Chavez hat pro Tag 100'000 Fass venezolanisches Öl auf Kuba geschickt und ist damit so ein bisschen etwas wie die Lebensversicherung der Gebrüder Castro gewesen. Und Kubaner drücken jetzt natürlich im Hintergrund darauf, dass der Maduro aufgestellt wird als Nachfolgerkandidat für den Chavez. Ob das dann geht, wird sich dann zeigen, weil zwar hat der Chavez als Wunschkandidat bezeichnet, aber es gibt sicher auch im Militär eben einen nationalistischen Flügel, wo die Chance jetzt sieht, dass man mit dieser Unterstützung für Kuba und für viele andere Länder könnte aufhören.
Gehen wir also in die Aktualität. Jetzt ist 7 Tage Staatstrauer angeordnet. Auch Oppositionsführer der Capriles hat zur Einheit in Venezuela aufgerufen. Wie gross, und Sie haben es jetzt das eine oder andere Mal schon ein bisschen angetönt, wie gross ist denn die Gefahr, dass Venezuela könnte zurückfallen in wirre, unklare Verhältnisse, dass vielleicht sogar die Armee mal dann wieder putscht. Wie gross schätzen Sie die Gefahr?
Ja, die Gefahr schätze ich als ziemlich gross. Es gibt verschiedene Elemente. Eben, die Armee ist eins davon. Dort geht es um ideologische Abgrenzungen zur bisherigen Politik. Dann hat aber der Hugo Chavez natürlich auch Tausende von Zivilisten, seine Anhänger, bewaffnet. Das ist vor allem dann so ein bisschen der marxistische Ecke vom Chavismus. Die Leute laufen mit Waffen umeinander. Kein Mensch weiss, wer die kontrolliert heutzutage. Und ob die überhaupt im Schach zu halten sind, wenn einmal irgendeine Entscheidung kommt, die denen nicht passt. Also da gibt es viele Möglichkeiten und ich schätze die Gefahr, dass da könnte etwas schieflaufen, als relativ hoch.
Sie haben vorher gesagt, schon auch in der Regierungspartei von Hugo Chavez gibt es offenbar Meinungsverschiedenheiten. Der Nicolas Maduro ist ja vom Hugo Chavez selber noch als Vizepräsident jetzt gesagt worden, er soll übernehmen. Wahlen eben in den nächsten 30 Tagen. Ist denn jetzt nicht einfach klar, dass der Nicolas Maduro auch, weil man ja eben trauert um den Chavez, weil man sozusagen den Mitleidsbonus noch mitnimmt, ist dann nicht einfach klar, dass der Nicolas Maduro gewählt wird in dem Fall?
Ja, das kann man nicht ausschliessen. Das ist durchaus denkbar. Aber es gibt eben einfach andere Elemente, die dann darauf hinweisen, dass der Maduro in der Regierungspartei einfach nicht von allen Flügeln unterstützt wird, dass er sogar einen rechten Konkurrent hat aus dem Militär. Das ist der augenblickliche Parlamentspräsident, der jetzt dann auch das Amtsgeschäft übernehmen muss. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da noch einiges zu reden gibt, bis dann klar ist, ob jetzt der Maduro die Kandidatur überkommt oder ob es dann eben doch ein anderer ist. Klar ist, dass die Verfassung sagt und vorschreibt, dass es muss Wahlen geben muss, Neuwahlen, innerhalb von 30 Tagen. Aber auch da würde ich jetzt zuerst mal abwarten, wie sich das entwickelt.
Und aber ob der Oppositionsführer Capriles, der ja schon bei den letzten Wahlen Anfang Oktober antreten ist, ob der noch mal antritt, das weiss man auch noch nicht in dem Fall.
Das steht noch nicht fest, aber es sieht eigentlich schon so aus, dass der Capriles das noch mal wird packen für die bürgerliche Opposition. Er hat ja im letzten Oktober gegen den Chavez zwar verloren, aber doch etwa über 40% der Stimmen geholt. Das ist ein Ergebnis, das man glaub, nicht unterschätzen
darf. Wie stark spielt eine Rolle, dass der Hugo Chavez das Land auch sehr polarisiert hat, also dass man entweder für oder gegen ihn war?
Ja, das spielt natürlich vor allem jetzt auch wieder in der ganzen Nachfolgeregelung eine Rolle. Also die Gesellschaft in Venezuela ist einfach so stark polarisiert, dass auch dort etwas könnte schieflaufen, dass Anti-Chavisten und Chavisten aufeinander losgehen zum Beispiel. Also da gibt es ein Szenario, das ganz, ganz breit ist.
Sie haben vorher sich sehr, wie soll ich sagen, skeptisch geäussert zu der Entwicklung in Venezuela. Also Gefahr, dass eben nur jemand, wie so einen Personenkult gepflegt hat, wie der Hugo Chavez das Land kann zusammenheben, die Gefahr ist effektiv gross.
Ja, das glaube ich schon, weil der Chavez ist da wirklich einfach sehr, sehr begabt gewesen. Er ist ein gewiefter Politiker gewesen, ein gewiefter Gaudijo und Populist. Und alle die jetzt so als mögliche Nachfolger genannt werden und im Gespräch sind, die haben eben die Gabe nicht. Das sind hölzige Typen, die können kaum einen ganzen Satz fehlerfrei ablesen. Und sie haben keine Ausstrahlung. Gerade jetzt, wenn man an den Nicolas Maduro denkt, vielleicht im besten Fall könnte man davon ausgehen, dass der in Venezuela es schafft, mindestens mal für die Anfangsphase den Laden beieinander zu behalten. Aber dass er zum Beispiel eine Ausstrahlung würde entwickeln, wo er den Chavismus im Ausland, also im restlichen Lateinamerika, irgendwie kann aufrechterhalten kann, das sehe ich überhaupt nicht.
Und dann kommt natürlich noch schnell der Vorwurf, unter dem Hugo Chavez ist alles besser gewesen.
Ja, ja, das ist natürlich schon so. Die Beziehung, die emotionale Beziehung zwischen den Wählern und dem Chavez ist so stark, dass sie sicher noch eine Weile wird anhalten. Und der jetzt dann Nachfolger wird, der hat eine ganz schwierige Zeit vor sich. Ich habe es vorher schon mal kurz angetönt, dass Venezuela ist wirtschaftlich so schlecht beieinander, dass jetzt eine harte, einschneidende Massnahme nach der anderen wird kommen. Klar werden sie versuchen, das rauszuschieben, solange es das irgendwie geht. Aber irgendwann ist Feierabend und dann müssen sie eben mit dem Benzinpreis hoch. Und sie müssen den Leuten wahrscheinlich sagen, die Mindestlöhne können trotz der Abwertung jetzt nicht angepasst werden. Und das schafft natürlich alles andere als Sympathie.
Schlechte Aussichten fürs Land Venezuela. Uli Achermann, zum Schluss unterm Strich ein Satz. Was bleibt von dem Hugo Chavez?
Ich glaube, mit dem Chavez und seinem Tod ist eine Art politische und populistische Fiktion von sozialer Gerechtigkeit zu Ende gegangen.
Uri Achermann, danke für das Gespräch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.